Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lorenz lauscht. Ja, gleich zu Anfang ein Disclaimer. In dieser Folge rede ich mit meinem Gast über das Thema häusliche Gewalt. Und wenn du von häuslicher Gewalt betroffen bist oder warst, oder wenn du auch einfach merkst, dass dieses Thema bei dir Angstzustände oder Beklemmungen auslösen kann, dann prüf einfach sehr genau für dich, ob du dich damit wohlfühlst, diese Folge anzuhören. Und wenn du zu dem Schluss kommst, dass es vielleicht für dich gerade nicht so gut passt, dann überspring die Folge einfach und dann freue ich mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Ich habe in den Shownotes zur Folge Links zu Hilfsangeboten hinzugefügt und wenn du merkst, dass du akut von dem Thema betroffen bist, dann schau doch auch gerne nochmal da vorbei und such dir die Hilfe, die du brauchst. Ja, damit komme ich auch zu meinem heutigen Gast schon. Das ist der Enrico vom Männergewaltschutz aus Sachsen. Ich habe mit Enrico zunächst darüber gesprochen, was man unter häuslicher Gewalt überhaupt versteht und in welchen Facetten das vorkommen kann. Und habe dann weiter mit ihm auch darüber geredet, warum es gerade Männern schwerfallen kann, sich bei Betroffenheit Hilfe zu suchen und was das auch mit unserem Männerbild zu tun hat, was es teilweise immer noch gibt. Und Enrico erzählt dabei auch von einer Kampagne, die seine Organisation durchführt, wo es eben darum geht, Männer vorzustellen, die von häuslicher Gewalt betroffen waren und sich Hilfe gesucht haben und dann da auch davon erzählen, wie sie das gemacht haben und dadurch auch andere Männer ermutigen wollen, die in der gleichen Situation sind, sich ebenfalls Hilfe zu suchen. Genau, und bevor es losgeht, ist mir auch noch ganz wichtig zu sagen, Gewalt ist in jeder Form zu verurteilen, vor allem auch häusliche Gewalt. Und wenn man sich die Zahlen da anschaut, sprechen die eben eine ganz klare Sprache. 80% Betroffene von häuslicher Gewalt sind Frauen und 20% Männer. In dieser Folge geht es eben vor allem um die häusliche Gewalt an Männern, was aber auf gar keinen Fall heißen soll, dass die häusliche Gewalt an Frauen dadurch irgendwie negiert wird oder kleingeredet werden soll, sondern es soll nur ein Aspekt von diesem ernsten Thema besprochen werden und ein Stück dazu beitragen, dass davon Betroffene Hilfe bekommen. Aber ihr werdet jetzt auch merken, Enrico kommt da in dem Gespräch auch immer wieder darauf zurück. Zum Beispiel haben die beim Männergewaltschutz ganz eng mit den Frauenhäusern zusammengearbeitet, um auch ein entsprechendes Angebot für Männer auf die Beine zu stellen. Deswegen immer, wenn hier Zahlen genannt werden oder wenn es auch darum geht, die Perspektive von Männern zu betrachten, heißt das auf gar keinen Fall, dass Gewalt an anderen Geschlechtern irgendwie kleingeredet werden soll oder dass damit irgendwie gesagt werden soll, dass nicht auch andere Menschen oder andere Gruppen einen großen Bedarf an Schutz haben und auch da noch viel mehr getan werden muss. Genau, das war mir ganz wichtig, das vorab nochmal zu sagen. Und noch dazu, es ist mein erstes Online-Interview, das ich geführt habe. Deswegen habe ich dann im Nachhinein festgestellt, dass die Qualität von meiner Stimme nicht ganz so gut ist wie die vom Enrico. Denke aber, man kann sich trotzdem gut anhören und werde das in den folgenden Online-Interviews auf jeden Fall beheben. Und es ist sowieso meistens so, dass Enrico länger redet als ich. Deswegen geht das, glaube ich, trotzdem ganz gut. Ja, ganz zum Schluss möchte ich noch mich bei euch bedanken für euer Feedback zur letzten Folge mit der Ilka über die Taiko-Trommeln. Da habe ich von manchen die Anregung bekommen, dass es doch schön wäre, wenn man auch im Podcast dieses Trommeln noch ein bisschen hören würde. Und habe deswegen aus einer Aufnahme, die ich mit der Ilka zusammen gemacht habe, noch einen kleinen Teil an den Anfang der Folge geschnitten und habe die Datei nochmal aktualisiert. Also wenn ihr Lust habt, euch die Taiko-Trommeln nochmal anzuhören, dann hört doch gerne nochmal in die letzte Folge rein. Und falls ihr sie noch nicht gehört habt, ist es auch eine prima Gelegenheit, es jetzt zu tun. Trotz des dieses Mal eher ernsten Themas wünsche ich euch trotzdem eine interessante Zeit beim Zuhören und freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, lieber Enrico, schön, dass wir uns hier online treffen. Es ist eine Premiere, es ist mein erstes Online-Interview. Ich freue mich sehr, dass es mit dir ist. Magst du allen, die da draußen gerade zuhören, dich nochmal so in ein, zwei Minuten vorstellen? Wer bist du und was machst du?
Ja, hallo Lorenz, guten Morgen. Ich freue mich, dass es klappt, dass wir ein Podcast-Interview führen. Ich bin sozusagen das erste Mal auch in meinem Leben ein Gepodcasteter und ich freue mich. Ich bin Enrico. Ich arbeite bei der Bundesfach- und Koordinierungsstelle Männergewaltschutz und da bin ich verantwortlich für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Das, was wir hier tun, ist, wir sind eine Lobbyorganisation für Männergewaltschutz. Das heißt, wir kümmern uns darum, dass von häuslicher Gewalt betroffene Männer Hilfeangebote bekommen und ich bin dabei derjenige, der das sozusagen vermarkten soll. Ich bin derjenige, der damit nach außen geht oder der Interviews vermittelt, der Presseerklärungen schreibt, der alle möglichen Kleinigkeiten, die mit dem Außenauftritt unserer Organisation zu tun haben, veranstaltet und nach außen gibt und dann eben auch wie heute das Thema persönlich dann auch mal transportieren kann. Da freue ich mich sehr.
Ja, super. Ja, freue mich auch nochmal sehr, dass du hier im Podcast bist. Und ja, also spannende Berufsbeschreibung. Ich denke, da hast du auch einiges zu tun wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen. Und ja, jetzt kann man vielleicht dazu sagen, wir haben eine Vorgeschichte. Also wir kennen uns von einer Tagung. So ist es dann auch zu dem Kontakt und zu dem Gespräch gekommen. Und auf dieser Tagung hattest du auch von einer aktuellen Kampagne gesprochen und die vorgestellt, die ihr gerade am Laufen habt. Magst du vielleicht diese Kampagne auch schon mal beschreiben? Weil ich glaube, an dem Thema, worum es heute geht, häusliche Gewalt gegen Männer, habe ich mir gedacht, das bearbeiten wir so ein bisschen anhand eurer Kampagne, die ihr da gerade laufen habt.
Ja, gerne. Ja, es gibt vielleicht, kann ich das so beschreiben, dass wir eine Vorläuferkampagne hatten, die war so ein bisschen kleiner, ging es auch um Gratis-Postkarten, da ging es um In-App-Werbung und die hieß Hol dir Hilfe bei Gewalt. Und die aktuelle Kampagne, die haben wir jetzt dieses Jahr neu aufgesetzt. Das heißt, wir haben gemeinsam mit einer Agentur, mit der wir zusammenarbeiten, die Kampagne geschaffen, uns ausgedacht. Die Agentur hat es sehr gut mit uns, hat uns sehr gut da durchgeführt, beziehungsweise wir haben die ganzen Inputs natürlich gegeben, damit die das gut gestalten können. Und diese Kampagne heißt Ohne Gewalt leben Mann. Das heißt, da gibt es eine Website dazu, die heißt www.ohne-gewalt-leben.de. Und dann gibt es verschiedene Werbemittel, mit denen wir jetzt sozusagen nach außen gehen, wo wir gerade dabei sind, das weiter auszubauen und im nächsten Jahr dann das fortzusetzen mit neuen Produkten, mit anderen Produkten. Aktuell läuft es wegen mit dieser Website im Hintergrund. Da gibt es eine Möglichkeit, kostenfreie Apps, die User sozusagen benutzen. Da überträgt man ja dann auch die Rechte daran, dass man mit Werbung bespielt wird. Das nutzen wir auf der anderen Seite und spielen das an Männer aus, die bestimmte Apps benutzen. Die kriegen dann einen Hinweis auf, wenn sie diese App aufrufen, bist du eventuell betroffen? Schau mal hier, gibt es auch andere, die denen schon geholfen wurde und da könntest du dann auch draufklicken und da kommt man auf unsere Ziel-Website und dann kann man sich dort Hilfe suchen in seiner Region oder auch telefonisch oder per Internet. Also diese Kampagne, die läuft jetzt gerade, ist gerade gestartet und wir messen gerade die ersten Zugriffszahlen und schauen uns gerade an, welche Resonanz wir dazu bekommen. Die ist insgesamt recht gut bis jetzt. Ja,
das ist gut, dass es schon mal Resonanz gibt. Und also das heißt, da wird quasi ganz zielgruppengerichtet geworben, um dann auch die Männer da ranzubekommen. Ja, das Thema, über das ihr da aufklärt oder wo ihr auch die Männer ermutigen wollt, sich da Hilfe zu suchen, ist jetzt, glaube ich, erstmal ein Brett oder auch ein Tabuthema, nämlich häusliche Gewalt an Männern. Ja, um das Thema vielleicht ein bisschen besser fassen zu können, kannst du noch mal sagen, was versteht ihr darunter und was sind da bisher so eure Eindrücke und Zahlen, die ihr habt?
Unsere Organisation, die Bundesfach- und Koordinierungsstelle, wir sind ja hier 8 Personen, die hier arbeiten. Da gibt es Psychologinnen, da gibt es Soziologinnen, da gibt es einen Juristen, da gibt es Geschäftsführung und ja, und da sind wir sozusagen in der Lage, das Thema im Großen und Ganzen etwas anzuschauen und aufzurollen. Das heißt, wir beschäftigen uns auch damit wissenschaftlich, welche Befragungen gibt es, welche Studienergebnisse gibt es, welche Messungen gibt es zum Thema häusliche Gewalt gegen Männer und dann gibt es sozusagen die harten Facts, an denen man dieses Thema messen kann, das sind die Anzeigenzahlen. Das heißt, wenn betroffene Männer sich Hilfe holen bei der Polizei und Anzeige erstatten, dann wird es gezählt vom Bundeskriminalamt letztlich über verschiedene Stufen. Und das BKA macht dann einmal im Jahr eine Statistik oder zweimal im Jahr. Und daran kann man dann sehen, wie viele Männer haben deswegen Anzeige erstattet, weil sie betroffen sind von häuslicher Gewalt. Und das sind sozusagen von allen Anzeigenden sind das so 20 bis 30%, die dann als Männer sich outen und sagen, ich bin als Mann von häuslicher Gewalt betroffen. Und 20 bis 30%, das sind 70.000, 80.000 im Jahr, die von häuslicher Gewalt betroffene Männer in Deutschland sind, die so hart betroffen sind, dass sie eine Anzeige erstatten. Das ist ja immer auch eine Grenze, die Betroffenen für sich erkennen müssen. Ich bin jetzt betroffen, ich hole mir jetzt Hilfe. Und dort ist auch genau das Tabu, dass sich die meisten Männer eben nicht eingestehen, dass sie als Männer betroffen sein können und dass es ein weiter Weg oft ist, sich diese Hilfe zu holen und sich anzuerkennen und einzugestehen, ich brauche Hilfe, ich bin Mann, aber ich brauche trotzdem Hilfe.
Und woran liegt das deiner Meinung nach, dass es dieses Tabu gibt oder dass es vielen so schwer fällt, die betroffen sind, sich das einzugestehen?
Das ist generell, wir arbeiten ja auch mit den Frauenverbänden zusammen und bauen auf deren Know-how und freuen uns, wenn wir mit denen auch darüber in Austausch gehen können. Das ist für Betroffene von Gewalt immer schwer, sich Hilfe zu holen, damit nach außen zu gehen. Das betrifft ist bei Frauen auch so. Und bei Männern ist es aus unserer Sicht ein Stück weit schwieriger, weil es ja sozusagen die männliche Sozialisation eigentlich nicht unbedingt vorgibt, dass man sagt, Männer dürfen auch betroffen sein. Männer sind eher die Macher, das sind die, die vorn dran stehen, das sind die, denen es gelingt, die pragmatisch Probleme anpacken und die irgendwie nach vorne gehen und das dann lösen können und so. Und der Mann, der betroffen ist und der eigentlich nicht mehr in der Lage ist, nach vorne zu gehen oder das auch vielleicht nie gewesen ist, den gibt es eigentlich in der öffentlichen Wahrnehmung nicht und auch in der Selbstwahrnehmung von Männern. Von den meisten Männern kommt das nie unbedingt vor. Und deswegen, es ist halt ein Riesentabu, dass Männer betroffen sein können. Und wir werben dafür, dass Männer sich eingestehen, dass das sein darf. Es darf sein. Das kann mich genauso treffen wie dich. Das kann jeden eigentlich treffen, wenn er nur die Personen dafür trifft, die mit denen das geht.
Ich fasse nochmal dann so das letzte Paar zusammen. So, also genau, es kann jedem passieren und jeder natürlich auch. Dass es dann wichtig ist, sich dann da Hilfe zu holen. Und das ist was ich dann auch in dem Intro vom Podcast schon gesagt habe, aber was es irgendwie auch wichtig ist, hier nochmal zu betonen. Und du hast es auch gesagt, also ihr arbeitet ja mit den Frauenverbänden auch zusammen. Und du hattest mir, glaube ich, auch schon auf dieser Tagung, hattest du auch erzählt, dass ihr auch ganz viel Know-how euch geholt habt von den Frauenhäusern. Und dass es, wenn man jetzt sagt, okay, zum Beispiel, ihr macht jetzt Männergewaltschutz und guckt dann auf die, was hattest du eben gesagt, 20 bis 30%, die da dann auch Anzeige erstatten, dass wenn man auf diese Gruppe guckt, dass man dann auf gar keinen Fall die Gewalt, die andere größere Gruppe erlebt, dass man die irgendwie kleinredet oder ich glaube, es gibt so eine Nutzungsstatistik von diesen Männerschutzeinrichtungen aus dem letzten Jahr. Und da habt ihr das oder die Bundesstelle dann auch in der Einleitung, finde ich, gut formuliert, dass es nämlich auf gar keinen Fall darum gehen soll, mit diesen Zahlen irgendwie Gewalt an Geschlechtern gegeneinander auszuspielen. Ja, sondern dass es vielmehr darum geht, zu gucken, okay, wo gibt es vielleicht noch Tabus und dann auch den Gruppen oder jetzt hier die Männer, wo es dann dieses größere Tabu noch gibt, zu gucken, was kann da passieren. Aber dass es halt auf gar keinen Fall die andere Arbeit irgendwie kleiner machen soll. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Und kannst du vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen? Du hast es, wie gesagt, eben schon kurz angesprochen, dieses Know-how, das ihr euch geholt habt, gerade auch in Bezug auf Einrichtung von Männerschutzeinrichtungen.
Vielleicht fange ich ein kleines bisschen früher an. Wir sind ja jetzt eine Bundesstelle und wir kommen, die zwei maßgeblichen Akteure, die dafür gesorgt haben, dass diese Bundesstelle jetzt arbeiten kann. Das sind mein Kollege Frank Scheinert und ich. Wir kommen von der Landesebene in Sachsen hier, wo wir zu Hause sind. Und es gibt hier immer noch und gab damals mit unserer Beteiligung die Landesfachstelle Männerarbeit Sachsen. Und wurde mir dann das erste Mal auch klar, dass es sowas überhaupt gibt, dass Männer von häuslicher Gewalt betroffen sein können, weil bis dahin war ich ein Journalist und hatte da wenig Zugriff auf dieses Feld und hatte wenig Zugang und habe mir darüber keine Gedanken gemacht. Und wir haben uns das damals auf die Fahnen geschrieben, weil der Frank gesagt hat, es gibt so einen ostdeutschen Ansatz, wir helfen. wenn wir merken als Männer, wir sind in Männergruppen drin und so, wir merken, da gibt es Betroffene von häuslicher Gewalt, dann versuchen wir ein Hilfeangebot auf die Beine zu stellen. Und dann fällt natürlich als erstes auf, dass es keine Männerschutzwohnungen gibt und dass es Männerberatung in diesem Gebiet nicht unbedingt ausgeprägtes Arbeitsfeld ist und dass es nicht da so viele Stellen gibt. Und dann haben wir gedacht, na dann versuchen wir doch mal mit den Frauen in Kontakt zu gehen und von deren Know-how zu profitieren, weil es gibt bei häuslicher Gewalt viel mehr Frauenberatungsstellen, die sich diesem Thema, die für dieses Thema da sind und die bei diesem Thema offen sind für betroffene Personen. Längst noch nicht genug, das kann man gar nicht hart genug betonen, dass es dieses Hilfesystem ist wirklich nicht ausreichend ausgebaut. Insgesamt für alle Geschlechter, die es gibt, gibt es insgesamt zu wenige Hilfeangebote und die sind zu wenig bekannt. Aber wir sind dann mit den Frauenhilfeverbänden in Sachsen in Kontakt gegangen und haben sozusagen, da gab es eine Landesarbeitsgemeinschaft für häusliche Gewalt. Und da saßen die ganzen Frauenberatungsstellen drin und mit denen haben wir dann kooperiert und uns von denen das Know-how geholt, wie muss denn so eine Männerschutzeinrichtung aussehen, beziehungsweise wie muss eine Schutzeinrichtung aussehen, was für Standards gelten da, was für Beratung muss da dabei sein, muss das anonym sein, ja, es muss. Also wir haben uns sozusagen dort schlau gemacht mit denen zusammen und sind denen auch sehr dankbar dafür, dass wir das Know-how benutzen können. Also das ist auf der Bundesebene genau das Gleiche. Da gibt es viel, viel mehr betroffene Frauen natürlich und da gibt es Hilfeorganisationen, mit denen wir kooperieren und wo wir froh sind, dass wir von denen, mit denen das Know-how teilen können, dass wir mit denen Hilfeansätze, Zugangswege, dass wir das mit denen teilen können und dass wir von denen, dass wir das auch kopieren können, dass wir einfach sagen können, das machen wir jetzt auch so. Ja? Und da kann man eigentlich nur froh sein, dass das dann auf Bundesebene auch so funktioniert. Und die Hilfeszene, die Hilfelandschaft ist sich insgesamt, glaube ich, relativ einig, dass es nicht so gehen kann, dass man sich gegenseitig die Ressourcen abgräbt, weil es ist immer eine Frage des Geldes. Das fördern die Bundesländer, wenn es Schutzeinrichtungen gibt, dass die Beratung, die dahinter steht, die Schutzwohnungen, die Häuser, die angeschafft werden müssen, das kostet alles viel Geld und das fördern die Bundesländer und da kann man jetzt nicht als Männerhilfeangebot kommen und sagen, wir wollen jetzt davon was haben, dann sagen die Frauen mit Recht, das geht nicht, wir sind selber unterfinanziert, also wir haben selber zu wenig. Ja. Deswegen ist die Hilfelandschaft sich relativ einig und sagt sich, okay, es geht nur gemeinsam und es geht nur durch einen Ausbau der Hilfelandschaft, dass die Angebote, die neu dazukommen, auch neu finanziert werden und nicht aufgrund von Töpfen, wo es dann abgeknapst wird. Das soll nicht passieren und da ist sich die Hilfelandschaft relativ einig und das ist eigentlich unser Ansatz dabei, dass man jeder und jedem von häuslicher Gewalt betroffenen Personen ein Hilfeangebot anbieten können sollte. Also, dass die in der Lage sind, etwas zu finden, egal welches Geschlecht.
Ja, hast du gerade auch gesagt, dass, genau, das steht auch in dem Bericht drin, dass auch genau egal welches Geschlecht, also dass natürlich auch intertrans oder nicht-binäre Personen, dass die auch Hilfe finden in diesen Schutzeinrichtungen und da jetzt auf gar keinen Fall ausgeklammert sind. Ne?
Das stimmt. Also da kann man echt nur sagen, das ist dann sicherlich fachlich auch nochmal eine neue Ebene, eine andere Ebene, wie man das trennt oder wo man da die Linie zieht. Fakt ist, dass es auch dort in diesen Bereichen von Personen Betroffene gibt. Und Fakt ist, dass Betroffene ein Hilfeangebot braucht.
Und das aber ist, ich muss sagen, also es freut mich zu hören, dass, wie du gerade auch gesagt hast, in der Hilfelandschaft, dass es da eher so einen Schulterschluss gibt und man sich da austauscht und jetzt nicht die, ich sag mal, eher knappen Ressourcen dazu führen, dass es so ein Hauen und Stechen gibt und so. Weil ich denke, dafür ist das Thema ja auch viel zu ernst, ne? Dass man dann da sich irgendwie die Ressourcen abknapst und freut mich dann zu hören, dass da so zusammengearbeitet wird. Und der zweite Gedanke, den ich hatte, dachte ich so, naja, vielleicht sollten wir uns da als Gesellschaft oder auch ja politisch nochmal überlegen, wie da die Mittel verteilt werden. Weil, wie du jetzt ja auch gesagt hast, da missbrauchen Ressourcen. Wir alle wissen, wie teuer Wohnraum geworden ist, um da so Wohnungen aufzubauen. Ja, und ja, habe ich mir jetzt gerade gedacht. Vielleicht, wenn das Thema auch noch ein bisschen mehr Bekanntheit kriegt, ja, was ja durch eure Kampagne dann passiert oder auch schon durch andere Kampagnen passiert ist, dann ist vielleicht auch noch mal mehr Bewusstsein da, ja, dass das ein Bereich ist, wo auch irgendwie Ressourcen hinfließen sollten. Nochmal auch zu diesem Begriff, weil also häusliche Gewalt habe ich jetzt nämlich auch nochmal da in eurem, also in diesem Bericht, diese Nutzungsstatistik 2022, das stelle ich auch auf jeden Fall in die Shownotes, weil ich da jetzt oft auf Bezug nehme. Man muss finden, es ist ein guter Bericht, der sich auch gut lesen lässt, nicht zu jetzt irgendwie steif geschrieben oder so. Häuslich meint erstmal der Raum, wo ich wohne. Ja, also ich glaube, von sozialer Nahraum ist da die Rede. Ist das, habe ich das richtig dem entnommen? Häuslich meint zum Beispiel auch noch nicht zwingend partnerschaftlich, sondern kann erstmal alle Menschen betreffen, mit denen ich zusammen wohne.
Ja, das muss man differenzieren und das ist auch tatsächlich nicht ganz einfach und ich habe oftmals auch selber Probleme, das für mich selber noch immer wieder klarzuziehen. Aber es gibt partnerschaftliche Gewalt und dort sind die Zahlen bei 20%. Das heißt, wenn jemand durch seine PartnerInnen Gewalt erfährt, innerhalb der Beziehung oder innerhalb der Ex-Beziehung, das heißt, die Partnerschaft kann ja auseinandergegangen sein inzwischen, dann ist das häusliche, dann ist es partnerschaftliche Gewalt. Das sind eben diese, so, diese berühmten 20%, jeder Fünfte ist ein Mann und so, sagen wir dann immer. Und dann gibt es die Gewalt im häuslichen, im sozialen Nahraum. Das ist sozusagen, wenn jemand zu Hause auch Gewalt erfährt. Das kann aber zum Beispiel auch ein junger Mann sein oder eine jüngere Person, die von der Familie zu einer Zwangsheirat verdonnert wird, dass man sagt, okay, wir haben dir eine Partnerin rausgesucht, hier frisst oder stirb. Und dann gibt es vielleicht die Männer, die dann sagen, nee, also das ist hier in dieser Gesellschaft nicht üblich oder beziehungsweise mir schmeckt das nicht, ich lasse mich darauf nicht ein. Und da wird natürlich auch aus familiären Strukturen Gewalt auf die Jungen oder auf die Männer ausgeübt. Und auch dafür gibt es dann diese Gewaltberatungsstellen oder auch die Zuflucht in einer Schutzwohnung, bis man das Problem so bearbeitet hat, dass man da irgendwie vorwärts gekommen ist. Also die, es geht nicht nur um Zwangsverheiratung, es geht auch von Gewalt, es geht auch um Gewalt innerhalb von Clanstrukturen, innerhalb von Familien, wo auf andere Gewalt ausgeübt wird, dass derjenige sich passgerecht der Gruppe da verhält, obwohl er das vielleicht gar nicht möchte. Es gibt auch Gewalt im Pflegebereich. Also es gibt auch, also die Gewaltformen sind durchaus vielfältig, es ist eben nicht nur das klassische, wie man früher so schön das Bild aufrief, dass man sagte, die Frau steht mit der Bratpfanne hinter der Tür und der Mann kommt nach Hause, kriegt er erstmal eins drauf. So, das war früher so ein gängiges Bild, das gibt es sicherlich auch noch und trotzdem darf man es nicht so schematisch betrachten. Die Gewaltbetroffenheiten sind auch nicht nur auf körperlicher Ebene, sind auch auf psychischer Ebene, sind auch auf emotionaler Ebene, auf sozialer Ebene. Das heißt, wenn jemand von seiner Partnerin daran gehindert wird, das Haus zu verlassen oder Freunde zu treffen und der abgeschnitten wird von seinem Freundeskreis, dann ist es auch häusliche Gewalt, dann ist es psychische Gewalt oder soziale Gewalt, sagen wir dann, die die Person daran hindert, glücklich zu sein. Ja, und es geht ja darum, dass man als Mensch sich verwirklichen möchte. Wenn man eingeschränkt wird und wenn es einem zu viel wird, dann ist es häusliche Gewalt, also wenn es in dem Kontext passiert. Ja genau, diese Definition, die kann man auch noch ein bisschen weiter ausbauen, also ökonomische Gewalt. Da könnte man auch erzählen davon, dass Männern die Mittel zum Leben entzogen werden. Das heißt, ihnen wird das Geld entzogen, die Partnerin beherrscht sozusagen das gemeinsame Konto und lässt nicht zu, dass der Mann sich eigene Dinge kaufen kann, sich eigene Wünsche erfüllen kann. Das ist ökonomische Gewalt. Die ist auch eine Form von häuslicher Gewalt, die Männer dazu führen kann, dass sie sich Hilfe holen oder dass sie da raus wollen.
Ja, also man merkt vielleicht, dieser Begriff häusliche Gewalt lässt sich gar nicht so schnell irgendwie definieren. Und du hast es jetzt auch schon angesprochen, das wäre tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen, nämlich dieser Gewaltbegriff, wo ich glaube, so wie mir geht es vielen, ist dann die erste Assoziation erstmal körperliche Gewalt. So, das auch gesagt, aber genau, dass es eben auch noch andere Formen von Gewalt gibt, die auch einschränkend sein können oder die Person in ihrer Entwicklung, du hast auch gesagt, hemmen können oder ja, diese Selbstverwirklichung behindern können. Und genau, dass es da eben auch psychische Gewalt gibt oder ökonomische oder soziale. Und genau, das ist dann ja auch gut, dass auch andere Gewaltformen erfasst werden von diesem Bericht und dann auch dementsprechend da die Menschen merken, okay, auch bei diesen Gewaltformen kann ich mir Hilfe holen. um nochmal auf diese Kampagne zurückzukommen. Ihr habt dann auch so kurze Videos gedreht mit, ich glaube, 3 ehemalige Betroffene sind, die dann auch ihre Geschichte erzählen. Magst du dazu was erzählen, zu den 3, die sich da geöffnet haben vor laufender Kamera?
Mhm. Ja, kann ich gern tun. Die 3 Personen, die wir jetzt gefunden haben, die mit diesem Thema, das durchaus dann auch schwierig ist, nach außen gehen. Also die dann auch sagen, okay, ich möchte gern auch anderen Männern Mut zusprechen, dass sie sich Hilfe holen, wenn sie betroffen sind. Also das ist die Motivation bei allen dreien, ist es, mir ging es schlecht, ich habe Hilfe gefunden und ich möchte, dass andere, denen es auch gerade schlecht geht, dass sie das in Anspruch nehmen, dass sie losgehen und sich Hilfe holen. Und wir haben sozusagen diese 3 Personen, die wir da gefunden haben, sind in unserem Netzwerk mehr oder weniger bekannt gewesen. Also wir haben die eine Person über die Männerschutzwohnung in Augsburg gefunden. Die Schutzwohnungen, die es gibt, sind bei uns im Netzwerk drin. Und wir haben da einen Aufruf gestartet und haben rumgefragt, wer könnte denn sich vorstellen, dass er Klienten, also Männer, die in den Schutzwohnungen sind oder waren, anspricht, ob sie damit nach außen gehen können. Und unser Netzwerkpartner in Augsburg, die Schutzprojekt Adami heißt das, die haben das für uns gemacht. Die haben den Mann angesprochen, den Gary, den man dort sieht. Und das war tatsächlich in dem Moment ein sehr, sehr krasser Fall. Als Gary sich bereit erklärt hat, war er gerade sozusagen von seiner langjährigen Partnerin zu Hause ausgeschlossen worden mit dem, was er am Leibe hatte. Das heißt, sie hat ihn nicht mehr in die Wohnung reingelassen, sie hat ihn jahrelang gestalkt, so wie er es erzählt hat, und hat ihn dann von jetzt auf gleich aus der Wohnung ausgeschlossen. Der stand ohne alles da. Also der hat sich dann erstmal bei Freunden Hilfe gesucht und es war ein ziemlicher Prozess, ehe er dann an die Schutzwohnung gekommen ist, beziehungsweise an die Beratungsstelle, die dann die Schutzwohnung ihm zur Verfügung gestellt hat. Also ein ziemlich krasser Fall, wie ich finde, weil er tatsächlich ein Mann ist, der schon älter ist, der mitten im Leben steht, der ist Eishockeytrainer und stammt auch gar nicht aus Deutschland, sondern lebt schon seit über 20 Jahren in Deutschland. Und der ist dann sozusagen, der ist Opfer geworden von häuslicher Gewalt, also von Stalking und Ausgeschlossensein, Isolation. Der kämpft heute noch darum, dass er seine Dinge wiederbekommt. Dass die Partnerschaft zu Ende ist, das ist ihm auch klar geworden. Aber der ist jetzt, soweit ich weiß, jetzt in eine eigene Wohnung wiedergezogen und dem geht es langsam besser. Ja.
Wenn ich da kurz reinlegen darf, ja, man merkt auch, wenn man sich das Video mit ihm anschaut, also genau das ist gesagt, ich glaube, er stammt ursprünglich wahrscheinlich irgendwie aus USA oder Kanada, also er macht das Interview auf Englisch, aber es ist mit deutschen Untertiteln und man merkt richtig auch, dass es ihm sehr nahe geht, also wenn er davon erzählt und er sagt auch sinngemäß so ein bisschen, also das ist auch gesagt, er ist schon ein älterer Mann, dass da, wo er aufgewachsen ist oder auch zu der Zeit, zu der er aufgewachsen ist, da gab es das nicht, sich Hilfe holen. Und dann meint er irgendwie so, also ich zitiere jetzt sinngemäß, dass er irgendwie die letzte Person ist, die um Hilfe fragt. Also früher hat er das immer so gesehen und dass es halt so Zähne zusammenbeißen und so. Und dass er jetzt halt gemerkt hat, so ging es nicht, sondern eben er brauchte Hilfe und er hat sich Hilfe geholt. Und das hat ihn dann letztens auch gerettet, ja, oder ihm dabei geholfen, jetzt wieder seinen Weg zu gehen.
Also ich glaube, was ihn wirklich gerettet hat in dem Moment, war, dass er Freunde getroffen hat, die gesagt haben, ich kenne da jemanden, ich habe hier eine Telefonnummer, ruf doch mal dort an. Und dann, die haben ihn ermutigt, sozusagen das in Anspruch zu nehmen. Ich glaube, dass es in dem Moment wirklich, dass er die richtigen Leute getroffen hat oder die richtigen Leute in seinem Freundeskreis hatte, die da ihm Mut zugesprochen haben. Und wahrscheinlich ist man als Freund ja auch nicht so einfach in der Lage, jemandem zu helfen. Also kannst du nur aus meinen eigenen freundschaftlichen Beziehungen mit Männern berichten. Es ist nicht so einfach, wenn man Ansätze in Gesprächen raushört, dass es dem anderen so schlecht geht, da gut drauf einzugehen als Freund. Und ich glaube, dass die Freunde auch gesagt haben, ja, wir können dich ermutigen, aber wir können dich nur ermutigen, dir Hilfe zu holen. Sozusagen professionelle Hilfe, die für die Leute dann die bessere Lösung ist, als ständig. Es gibt viele Männer, die, von denen wir hören, die kommen dann bei Freunden unter, die machen dann so Couchsurfing im Surfing im Privatbereich, was aber keine dauerhafte Lösung ist und was auch die Probleme nicht angeht, die dahinter stecken, dass man gewaltbetroffen ist.
Also dann kann man vielleicht nochmal so als Anotiz hinzufügen, also genau eben, wenn man so eine Männerschutzeinrichtung aufsucht und da auch erstmal einzieht, ist es eben jetzt mehr als das bloße Couchsurfen bei Freunden, sondern da passiert halt auch was. Man hat dann Ansprechpartner oder Therapeutinnen, an die man sich dann wenden kann.
So, ja, genau. Genau. Das ist ja auch das, warum es eine professionelle Dienstleistung ist, eine Männerschutzwohnung. Man kommt erstens nicht so leicht rein, sondern man muss sich bei der Beratungsstelle melden. Dort wird gesprochen. Da wird auch von den Beratenden herausgefunden, ob die Gewaltbetroffenheit das wirklich rechtfertigt. Ne? Oder ob man nicht dann doch innerhalb der noch bestehenden Beziehung nach anderen Hilfen suchen kann, wie man der Person helfen kann. Also es ist eigentlich nur die Spitze des Eisberges, wenn man dann in eine Männerschutzwohnung kommt. Und es ist auch nicht, man kann nicht anrufen und sagen, ich möchte in eine Männerschutzwohnung. Also das kann man natürlich sagen, aber es wird trotzdem sehr, sehr genau geprüft, ob das die Sache verdient, sozusagen. Also oftmals sind ja auch keine Plätze und das ist ja genau das Problem der Hilfelandschaft, dass Männer abgewiesen werden müssen, trotzdem sie die Gewalt so stark war, dass sie eigentlich eine Hilfe mit einer Schutzwohnung verdient hätten. Da werden sie abgewiesen und dann wird gesagt, wir können dir aktuell leider keinen Platz anbieten, alles voll. Und das ist eigentlich das, worum wir hier als Bundesfach- und Koordinierungsstelle kämpfen, dass wir sagen, das Netz muss adäquat groß genug sein, dass es Puffer hat, dass freie Plätze da sind, sozusagen. Man muss auch damit umgehen können, dass nur einer von drei Plätzen in einer Schutzwohnung belegt ist, weil man eben nicht genau weiß, ob jetzt in der nächsten Nacht zwei Anrufe kommen oder in drei Wochen erst der nächste, der sozusagen da Hilfe brauchen kann.
Ja, also ich stelle mir das auch ganz schön hart vor, dass wenn man das, glaube ich, wenn man das braucht und dann halt jemand sagt, es tut uns sehr leid, aber aufgrund der Ressourcenknappheit geht das nicht, ne? Also ich glaube, da, ja, wie gesagt, kann man nicht genug für Werbung machen, dass das, ja, dass solche Einrichtungen für alle Geschlechter eben ausreichend finanziert sind, weil es dann, glaube ich, unglaublich wichtig ist. Und gleichzeitig hattest du dann auch gesagt, dass man auch, also die Männer, diese Schutzeinrichtungen sind quasi nur die Spitze des Eisbergs und auch davor kann man sich schon Beratung holen, wenn man die braucht zur Unterstützung.
Ja, ganz klar, ganz klar. Also ja. Es ist ja oft so, dass man, das ist auch für die Betroffenen nicht so einfach, manchmal die Wohnung einfach zu wechseln. Das sind ja manchmal Kinder im Spiel, das sind ja Sozialbeziehungen, die man sonst nicht aufgeben möchte im Spiel, wenn man in eine Schutzwohnung geht. Und das meiste, was in den Beratungsstellen passiert, ist Beratung. Sonst so heißen sie ja auch. Und dafür sind sie auch da, dass sie den Männern erstmal Impulse geben können oder zu Impulsen verhelfen können, wie sie die Probleme, wenn die Gewalt jetzt nicht so ausgeprägt ist, dass es lebensbedrohlich ist oder existenzbedrohlich, dass man das trotzdem angehen kann. Es geht ja auch darum, Beziehungen zu halten. Es muss ja nicht jede Beziehung in einer Trennung enden, wenn sie gewalthaltig ist, weil es bedeutet auch nicht, dass man in der nächsten Beziehung nicht wieder Gewalt erlebt, ja, wenn man das nie ordentlich bearbeitet.
Ja, ja, es ist ein komplexes Feld und es ist gut, dass es solche Beratungsstellen, die bei euch gibt. Wir werden vielleicht am Ende auch noch im Podcast ein bisschen drüber reden, so wo hole ich mir weitere Informationen oder was für Angebote gibt es. Ich glaube, das klingt immer schon mal jetzt auch so ein bisschen an, in dem, was du sagst. Und dann machen wir am Ende vielleicht noch mal so ein kurz Fazit, dass man so einen Informationsblock hat. Ich würde davor aber noch gerne auf die anderen beiden Männer zu sprechen kommen, die sich auch Videos geöffnet haben. Und zwar ist da auch der Tami, der sich da öffnet. Magst du auch zu ihm noch kurz was erzählen?
Ja, das ist, wenn man das so aus dem Nähkästchen plaudert, kann man sagen, das ist unser Vorzeigebetroffener. Das ist vielleicht auch mit einer ironischen Note jetzt gesagt, weil es so ist. Tami heißt eigentlich nicht so, sondern der hat einen anderen Namen und ist uns in Sachsen, hatte in Sachsen dann bei uns angerufen und hatte um Hilfe gebeten oder hatte nach Hilfe gesucht. Der war so hart wirklich jahrelang betroffen, dass er eigentlich das Haus nicht mehr verlassen durfte, dass er kein Geld mehr hatte, kein eigenes obwohl er ein selbstständiger Unternehmer ist, der auch sogar Leute angestellt hatte oder hat, ist er von seiner Partnerin so hart körperlich und sozial bedrängt worden, dass sie ihn nicht mehr aus ihrem, dass sie ihn nicht mehr, keine Freiheit mehr gelassen hat, in keiner Form. Und der war aber richtig hart betroffen sozusagen von häuslicher Gewalt und ist dann nur aufgrund eines Zufalls, was er erzählt, ist immer die Geschichte, dass er wegen Halsschmerzen zum Arzt, zur Apotheke musste und dass ihm dann unterwegs im Auto einfiel, also ich gehe jetzt dort nicht mehr zurück, das ist jetzt einfach too much. Der saß im Auto und hat dann auch mehrere Tage erst im Auto zugebracht, im Auto gelebt, weil er nicht wusste, wohin. Und bis ihm dann Unterkunft bei Freunden gewährt worden ist. Und in dem Ort Plauen im Vogtland, wo er herkommt, da gibt es auch keine, gab es keine Schutzeinrichtung. Und das war für ihn auch eine maßgebliche Erkenntnis, dass er überhaupt noch nicht mal jemanden gefunden hat, der mit ihm darüber redet oder ihm Schutz oder Hilfe oder Beratung gewährt sozusagen. Der ist dann soweit, bei dem ist es so weit gekommen, dass er gesagt hat, ich muss unbedingt auch im Zuge der Bearbeitung dieses Gewaltproblems, was er hatte, er möchte anderen Männern helfen. Und deswegen kam er zu uns und hat gesagt, wie kann es denn sein, dass es in Plauen keine Schutzwohnung gibt? Ich möchte einen Verein gründen, ich möchte eine Schutzeinrichtung schaffen, damit es auf jeden Fall andere Männer, die betroffen sind, erfahren, dass es da eine Hilfe gibt und dass denen auch geholfen werden kann. Und das ist sozusagen Tami Weißenberg. Das ist derjenige, der auch seit Jahren dann immer wieder sein Gesicht nach außen zeigt, in vielen Medienveröffentlichungen aufgetreten ist, seine Geschichte beschrieben hat, die wirklich grauenerregend ist und echt berührend, wie hart er von Gewalt betroffen ist, wo ich noch Gänsehaut bekomme, wenn ich drüber nachdenke, wie er mir das erzählt hat, dass das so schrecklich ist. Die Ex-Partnerin, die rief dann sogar bei uns an und versuchte uns unter Druck zu setzen, dass wir denen nicht helfen sollen. Also das war eine richtig harte und gemeine, aus meiner Sicht, Geschichte, wo ich gedacht habe, der hat jede Hilfe verdient.
Und der hat, glaube ich, auch mittlerweile 2 Bücher über seine Erfahrungen geschrieben. Das eine Buch heißt Weg ins Leben. Und das andere, Darjeeling Pool, also wie dieser Tee, weil ich auch richtig ausgesprochen habe. Genau, und wo er dann auch nochmal seine Erfahrungen schildert. Ja, ich glaube, auf einzelne Aspekte aus dem Buch einzugehen, das würde hier so ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber genau, ich habe es eben auch dazu gesagt, weil, wie du auch gesagt hast, er tritt eben in der Öffentlichkeit auf und hat Bücher geschrieben. Ihn kann man auch in Dokus, in Interviews sehen. Also ich hatte jetzt auch in der Vorbereitung auf diese Folge, hatte ich, glaube ich, vom ZDF war das so eine kurze Doku, irgendwie 37 Grad heißt das Format, da sieht man ihn und auch eine Frau, die Jenny heißt in dem Clip, die eben auch von häuslicher Gewalt betroffen war und dann erzählen die beiden erst ihre Geschichte und kommen dann auch am Ende zusammen und teilen dann ihre Erfahrungen und stützen sich da auch. Und das fand ich eben auch gut gemacht, ja, dass man halt dann am Ende auch gesehen hat, hey, das sind beide Menschen, die von häuslicher Gewalt betroffen waren und die sich dann eben austauschen und ja, genau, da jetzt auch nicht irgendwie die Geschlechter gegeneinander ausgespielt werden, weil man halt einfach merkt, das sind 2 Menschen, die haben unfassbar gelitten und haben ihren Weg da ausgefunden und ja, teilen dann ihre Erfahrungen und genau, in dieser kurzen Doku erzählt dann Tami auch genau das, was du gerade gesagt hast, diesen Moment, wo er irgendwie im Auto fuhr und irgendwie merkte, hey, ich werde so kontrolliert, wenn ich jetzt noch kurz an der Apotheke halte, um mir da was für meinen Hals zu kaufen und so eine Tablette, dann ärgert sich meine Partnerin fürchterlich, weil der Heimweg ist irgendwie minutiös geplant und wenn ich zu spät komme, dann kriege ich da eben Gewalt ab. Und das ist schon, also wenn man sich dann da so reinspürt und denkt so, wow, wie wäre das, wenn ich sowas erleben würde, ist schon, ja, geht einem schon unter die Haut. Und ja, umso stärker finde ich dann, dass er sich da auch, ja, also seinen Weg rausgeschafft hat, eben diesen Schritt gemacht hat und jetzt auch da so für sich einsetzt und kämpft und sagt, hey, wie kann das sein, dass es da gar keine Wohnung gab? Und also ich kann mir auch vorstellen, dass das dieser Männergewaltschutz so ein Bereich ist, wo eigentlich jetzt auch in den letzten, ich würde mal sagen, 10 Jahren wahrscheinlich schon unfassbar viel passiert ist oder sich auch immer noch tut. Ja.
Das stimmt und es ist tatsächlich in den letzten 10 Jahren schon mehr geworden an Hilfeangeboten, was es gelungen ist aufzubauen. Es ist trotzdem noch längst nicht genug. Also wir sind aktuell bei 13 Männerschutzwohnungen für ganz Deutschland mit insgesamt 44 Plätzen für betroffene Männer, die dort Unterkunft finden können. Das ist also im Vergleich zu den betroffenen Zahlen ein wirklichen Tropfen auf den heißen Stein. Aber jeder dieser Plätze und jeder dieser Einrichtungen, die das vorhalten, ist für uns ein wichtiges Symbol, dass es auch anders geht. Und jeder Mann, jede betroffene Person, der geholfen werden kann, ist auch ein wichtiger, wie soll ich sagen, Multiplikator in nach außen, dass es Hilfeangebote geben kann und dass man sich entwickeln kann aus so einer Situation heraus für sich als Person. Weil du das gerade gesagt hast, dass in dieser Sendung also ein Mann und eine Frau aufgetreten sind, die dann auch gegenseitig sich bestärkt haben oder die sich sozusagen, die sich gegenseitig verdeutlichen konnten, dass es Hilfeangebote braucht und dass es auch gemeinsame Hilfeangebote geben kann. Es ist übrigens in Europa, das fällt mir dazu ein, überhaupt nicht gang und gäbe, dass es nur Männerschutzwohnungen und nur Frauenschutzwohnungen gibt. Sondern es gibt in Skandinavien, die sind ja auch so Vorreiter in Sachen Hilfelandschaft. Da haben wir jetzt auf einer internationalen Konferenz erfahren, dass es in Norwegen das erste Mal ein Projekt gegeben hat, wo ein Haus von der Hilfeorganisation betrieben wird, wo Männer und Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, unterkommen mit den Kindern gemeinsam. Ein komplexeres und ein durchaus gelungenes Experiment, das ist auch dort ein Experiment jetzt gewesen, 2 Jahre lang, dass man Männer und Frauen dort untergebracht hat mit ihren Kindern, wenn der Bedarf dafür da war, in einem Haus, was dann natürlich nicht anonym irgendwie mehr war, weil das ist ja einer der Standards hier in Deutschland, dass man sagt, die Wohnungen, wo die Unterkunft ist, die ist anonym. Also die Adresse erfährt auch nicht der Ex-Partner oder der Partner, weil es ja sonst vielleicht zu weiteren Gewaltausübungen kommen können, zu Stalking, zu Bedrohungen, was für die Betroffenen nicht gut ist. Aber in Norwegen hat man es eben so gemacht. Man hat die Häuser von außen mit Kamerasystemen ausgestattet und es gibt einen Sicherheitsbeauftragten, der dann das überwacht. Und dann konnten die Personen, die dort unterkommen, also es handelt sich dann um bestimmt 20, 30 Leute, die in so einem Haus unterkommen, wo denen Hilfeangebote gemacht werden können, wo die mit ihren Kindern, auch die Kinder werden teilweise dann betreut, wenn die Eltern zur Arbeit gehen oder werden in die Schule begleitet. Also wird für die eben psychosozial gesorgt, dass das Hilfeangebot gut greifen kann und dass derjenige, der betroffen ist, für sich gut sorgen kann und da rauskommt. Und dieses fand ich so beispielhaft, weil es diese Grabenkämpfe, die ideologischen Männer oder Frauen, wer braucht mehr Hilfe, wo sind mehr Betroffene, wo braucht es mehr Geld, durch ein ganz einfaches Modell ganz leicht gebrochen wird, dass man sagt, betroffen ist betroffen und hier gibt es Hilfeangebote für beide Geschlechter und man weiß ja auch nie, wie manche Menschen sich dann zuordnen, die in solchen Häusern unterkommen. Es können ja auch Transpersonen da unterkommen. Spielt ja dann in dem Moment gar keine Rolle mehr, was fürs Hilfesystem sehr, sehr gut ist. Dazu gibt es auch wissenschaftlich noch ein sogenanntes skandinavisches Paradox. Das habe ich auch in Reykjavik bei der Tagung gelernt. Das skandinavische Paradox sagt, dass es trotzdem ist in Skandinavien, also in Finnland wird es wahrscheinlich noch ausgeprägter gelebt, dass man Hilfesysteme für beiderlei Geschlechter in einem Ort sozusagen bündelt. Das gibt es dort und das ist ein sehr effektives Hilfesystem, aber dort sind trotzdem die Betroffenheiten noch viel größer. Also von prozentualer Gewaltbetroffenheit anhand von der Bevölkerungsstruktur ist in den skandinavischen Ländern noch größer, wo man sagt, es ist ein total effektives oder gutes Hilfesystem, was existiert, aber es gibt leider viel mehr Betroffene auch dann. Also das Hilfesystem führt nicht dazu, dass die Gewalt verschwindet.
Ja, im Grunde ist es ja dieses Hilfesystem ist ja im Grunde genau also dafür da, Menschen, die schon Gewalt erfahren haben, wie du jetzt auch gesagt hast, im Grunde, das passiert ja schon früh. Also irgendwie gibt es dann sicherlich auch irgendwie Präventionsstellen oder auch, dass man guckt, genau, man wusste, also dass es eigentlich gar nicht so weit kommt. was ich mich jetzt gerade auch gefragt habe, ob es dann nicht auch sein kann, dass es das dann vielleicht auch einfach mehr Zahlen gibt. Also im Sinne von, wenn das Hilfesystem gut funktioniert, nehmen es auch mehr Leute in Anspruch. Ergo gibt es auch mehr, die sich dann trauen, das zu nennen. Weil ich könnte mir vorstellen, in dem gesamten Bereich häusliche Gewalt gibt es wahrscheinlich eine riesige Dunkelziffer. Weil ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die das erleben. Und dann nicht alle machen ja dann auch eine Anzeige, ne, und tauchen dementsprechend dann wahrscheinlich auch in keiner Statistik auf.
Deswegen, ja, das stimmt.
Das kann
dies Dunkelzifferproblem, das gibt es in den wissenschaftlichen Diskussionen im Arbeitsfeld schon lange und es wird immer wieder als Argument irgendwie hervorgeholt, dass man sagt, wir wissen ja gar nicht, wie groß die Dunkelzahl ist, die Dunkelziffer von betroffenen Personen, egal welchen Geschlecht es. Wir können es eigentlich gar nicht genau sagen, wie groß müsste denn das Hilfssystem sein, damit allen entsprechend Hilfe geboten werden kann. Das ist so irgendwie ein Henne-Ei-Problem, weil letztlich, wenn es mehr Schutzeinrichtungen gibt, dann führt das auch in Deutschland jetzt schon dazu, anhand der Statistiken, die wir erstellen und die wir auswerten, dass man sieht, je mehr es Hilfeeinrichtungen gibt, desto mehr Betroffene melden sich dann eben auch, weil es selbstverständlich erscheint, sich Hilfe zu holen, weil ein Tabu vielleicht gebrochen wurde, zum Glück. Und ist es dann trotzdem eben so, dann wird das System automatisch immer größer werden müssen, wenn sich mehr Leute Hilfe holen.
Ja, und dann ist wahrscheinlich das Paradoxe so, genau, du hast es auch schon gesagt, dass man dann mehr Hilfswohnungen bereitstellt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass oft, wenn dann sowas bereitgestellt wird, ist natürlich auch der Wunsch jetzt politisch oder auch gesellschaftlich, dass das natürlich, dass das Phänomen häusliche Gewalt generell runtergeht. Aber genau, wenn es dann durch die größere Hilfebereitstellung erstmal hochgeht, dann ist so dieses Paradoxe, dass man dann wahrscheinlich argumentieren muss, so, ja, warum oder so, ne? Oder in Anführungszeichen so, ja, was bringt das oder so, genau. Aber ich glaube, da ist halt auch wichtig, genau hinzugucken und das eben, wie du jetzt auch gesagt hast, einfach in den Blick zu nehmen, ja. Und da jetzt nicht irgendwie zu sagen, so, ah, es nimmt ja zu, sondern dann eben das auch einfach zu bemerken, hey, okay, mehr Hilfsangebote fördert es auch, dass mehr Menschen sagen, ich nehme die in Anspruch oder davon überhaupt wissen. Oder du hattest es ja jetzt auch an den beiden Fällen gesagt, zum Beispiel von dem Gary, oder dass da eben auch Freunde gesagt haben, hier, guck mal, hol dir Hilfe, ja. Und je bekannter das wird, desto größer ist ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass ein betroffener Mensch dann jemanden in seinem Freundeskreis hat, der dann sagt, hier, das gibt es, ja.
Ja, das ist tatsächlich so dieses, man darf sich nicht täuschen lassen, die Gewalt ist in der Gesellschaft drin und wenn sie dann sichtbar wird, dann sollte man nicht überrascht sein, sondern sollte eher froh sein, wenn sie sichtbar wird, die Gewalt, weil nur so kann man dagegen sozusagen angehen und kann versuchen, die Gewalt, bevor sie entsteht, auch vielleicht zu bremsen oder zu minimieren, also mit präventiven Angeboten, mit Angeboten von jungen Arbeit, dass man sagt, okay, mit Gewalt gut umgehen oder mit Männlichkeit gut umgehen ist ein wichtiger Fakt, wenn man Gewalt in Zukunft vorbeugen möchte. Also, dass Gewalt passiert oder dass von Leuten als Gewalt wahrgenommen wird. Ist ja immer, wenn sich jemand meldet, das muss man vielleicht noch dazu sagen, weil er meint, er ist jetzt von Gewalt betroffen, dann ist es immer super subjektiv, weil wo für jemanden persönlich die Grenze ist, von Übergriffigkeiten zu jetzt ist es Gewalt. Das ist immer die Definition für häusliche Gewalt, auch für Betroffenheit. Ich bin jetzt hier Opfer. Das ist eine Selbstzuschreibung. Also man hält es selbst nicht mehr aus und dann ist man ein Betroffener. Das kann von außen eigentlich gar nicht gemessen werden. Für den einen ist es die jahrelange Erfahrung von sozialer Isolation, die dann irgendwann sagt, jetzt ist Schluss. Und für den anderen ist es die erste Ohrfeige, die er bekommt, wo er sagt, nee. Also so habe ich mir meine Partnerschaft nicht vorgestellt. Also diese Gewaltbetroffenheit ist die Frage des Subjektes, der oder die die Gewalt erfährt.
Und das heißt, dann hat man auch, um vielleicht zu ermutigen, auch das Recht zu sagen, auch schon früh, hier ist meine Grenze. Ne? Also so habe ich das jetzt auch so ein bisschen verstanden. Man muss jetzt quasi nicht erst, sag mal, 10 Jahre zuwarten, sondern man kann auch schon früh sagen, dass hat jetzt was für mich überschritten und sich dann dementsprechend Unterstützung holen.
Ich glaube, dass das auch im psychologischen Sinne, man kann natürlich erfahren wir alle in unseren Beziehungen, die wir eingehen, Übergriffigkeiten. Also das ist sozusagen die Vorstufe der Gewalt, sind ja Übergriffigkeiten. dass jemand versucht, seine Interessen gegen einen durchzusetzen. Das ist auch ganz normal in Partnerschaften, dass man sagt, ich habe das und das Interesse, um glücklich zu sein, und du hast das und das Interesse, um glücklich zu sein. Die Frage ist, wie setze ich das Interesse durch, oder bin ich in der Lage und bereit, auch zu sagen, lass uns das gemeinsam machen oder lass uns einen Kompromiss finden. Ich kann mich nie 100% verwirklichen. Und in diesem Moment, diese Übergriffigkeit in der Partnerschaft sich zu ersparen, das würde Gewalt verhindern. Ne? Zu erkennen, dass man das nur miteinander machen kann. Dort ist eine soziologisch oder sozialisationstechnisch ist dort ein Punkt, wo die Menschen lernen müssen, auch zu sagen, ich muss erkennen, dass ich mich nicht allein verwirklichen kann in dieser Gesellschaft, sondern dass es nur gemeinsam geht und auch mit Abstrichen von dem, was ich möchte.
Ja, das finde ich auch ein guter Punkt, den du ansprichst. Und also ich meine, jetzt in den letzten Jahren ist es ja so, dass so Themen wie Selbstverwirklichung, Coaching, aber auch sowas wie, wie führe ich ein Streitgespräch oder wie gehe ich mit meinen Emotionen um? Oder auch, wie du gesagt hast, wie lebe ich eigentlich eine Partnerschaft? Wie schaffe ich es da, dass jeder glücklich ist? Ja, wie setze ich oder wie setze ich vielleicht meine Interessen auch um oder benenne sie, ohne eben übergriffig zu sein oder Gewalt anzuwenden? Und da habe ich, denke ich, manchmal auch so, ja, wo lernen wir das eigentlich? Also wo lernen wir gute, gesunde Beziehungsführung oder wie lernen wir gesund mit unseren Interessen umzugehen? Ja, das ist, keine Ahnung, ich habe mir letztens so gedacht, vielleicht gibt es das auch irgendwann mal als Schulfach oder so, Achtsamkeit oder Beziehungsführung oder irgendwie sowas. Ja, weil wenn man jetzt anguckt, ich meine, auch in dem Podcast geht es ja dann auch um viele innere Themen, aber es gibt ja auch x andere Podcasts, ja, wo es ja auch um Themen des Zusammenlebens geht, und gerade auch Partnerschaft ist ja so ein Thema, das triggert ja unglaublich viele Themen an, und da muss man sich auch ganz viel mit sich selber auseinandersetzen. Und irgendwie so richtig offiziell Hilfe, wie man jetzt vielleicht Erdkunde oder deutscher Sport in der Schule hat, gibt es das ja noch nicht, ne? Sondern man sucht sich dann entweder selber oder es ist dann so weit gekommen, ja, dass man dann was erfahren hat oder auch ausgeübt hat an Gewalt, dass man dann eben auf diese Hilfsangebote stößt oder jetzt möglicherweise, wenn man Gewalt angewendet hat und dann dafür auch verurteilt wird, strafrechtlich, dann auch entsprechend wenigstens in Anspruch nehmen muss. Ja, und da, ja, wäre es vielleicht auch so eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu gucken, was kann man präventiv oder so einfach schon machen oder auch einfach Bild an die Hand geben, dass es eben oft gar nicht so weit kommen muss, ja.
Da sprichst du mir vollkommen aus dem Herzen. Das muss ich mal so sagen, weil das finde ich vollkommen, es sollte so ein Schulfach Gewaltprävention oder ein Schulfach, das nennt sich ja heute oftmals auch Sozialkunde, da wird das ja auch geübt mit Kindern. Und da werden sozusagen Techniken wie erkennen, was ein Vorurteil ist, erkennen, wo ich selber urteile, ohne etwas genau zu wissen, wo ich mich, also wie, erkennen, wie ich Konflikt, wo Konflikte sind und wie ich Konflikte angehen kann. Das kann man sich nur wünschen, dass das in Schulen größere Beachtung erfährt. Ich glaube, dass das Bildungssystem auch tatsächlich so strukturell so begrenzt ist, dass es eigentlich ist da auch, liegt es ja schon wirklich am Bildungssystem, dass man sagt, man müsste Kindern von vornherein beibringen. Also nicht nur in der Schule, das geht ja schon im Kindergarten los, gut mit Konflikten umzugehen oder da bewusst sich auch mal seine Interessen durchsetzen zu können und dann aber auch zu erfahren, dass andere das dann eben auch tun und dass es da Grenzen gibt. Das wäre schon schön, wenn das müsste nicht nur ein Schulfach sein. Das müsste etwas sein, was die Eltern den Kindern mitgeben, anstatt zu sagen, ich bin ja vorher auch geschlagen worden, deswegen kann es ja nie verkehrt gewesen sein. Das ist so eine Grundhaltung, die man heutzutage oft noch hört, wo ich denke, das ist eigentlich der Grundfehler. Wenn Eltern nicht erkennen oder wenn Menschen nicht erkennen, dass nur weil sie selbst betroffen sind, sie es besser machen könnten oder anders machen könnten, um ihren Kindern dieses zu ersparen. Ja, das wär eine schöne Quintessenz, wenn das in der Gesellschaft mehr und mehr Verbreitung findet, die Idee.
Ja, gehört, glaube ich, dann auch viel Stärke dazu, dann auch zu sagen, hey, ich breche dann aus diesem System aus, ja, weil wenn man das sonst so macht, wie du gesagt hast, so im Sinne von, mir hat es ja auch nicht geschadet, wenn ich irgendwie geschlagen worden bin und das dann so weitermacht, dann geht das ja immer weiter durch die Generation. Ja? Und
genau, dann da, wird es weitergegeben.
Genau, da gehört, glaube ich, auch viel Stärke und Größe dazu, zu sagen, nee, auch wenn ich dann davon betroffen war in meiner Kindheit, ich mache es jetzt anders. Ja. Gut, mir ist gerade aufgefallen, wir haben noch den René, das ist der dritte Mann, der sich auch in einem Video geäußert hat, den wollen wir jetzt nicht unterschlagen. Max,
okay, auch, ja.
Wir kommen schon, glaube ich, so langsam zum Ende und wollten gesagt noch über diese Hilfsangebote sprechen oder sagen, was kann ich denn machen, wenn ich mich da informieren will. Aber genau, magst du vorher noch auch was zum René sagen?
Ja, der René Picard ist ein junger Mann, den ich im Zuge der Recherchen jetzt kennengelernt habe für unsere Kampagne als Betroffenen, der irgendwann mal ziemlich laut politische Hilferufe ausgesendet hat und uns deswegen aufgefallen ist bei uns im Netzwerk. Der hat sich vor ein paar Jahren über die Partei, die Piraten sozusagen, versucht, dem Thema Gehör zu verschaffen und hat da auf Piratenparteitagen das Thema vorgebracht und hat auch gemerkt, dass selbst dort bei den Piraten, das war eine Partei, die für viele Interessen sich eingesetzt hat seinerzeit, die dann leider wieder etwas verschwunden ist, weil es nicht gelungen ist, das strukturell gut hinzubekommen mit dieser Piratenpartei. Aber er hat dort versucht, das Thema in Debatten vorzubringen und hat gesagt, wir müssen hier Hilfeangebote schaffen für betroffene Männer auch. Ich habe keines gefunden, als ich betroffen war. Das war seine Geschichte, dass er so, so hilflos gewesen ist, dass er dann auch, ganz genau kenne ich die Geschichte nicht, weil er erzählt sie nämlich nicht. Das ist das Interessante bei ihm auch, dass er sagt, ich rede über die Gewalterfahrung an sich, rede ich nicht. Ich habe keine Lust, dieses Leid auszubreiten und mich selber zu retraumatisieren, wenn ich das innerlich immer wieder hochhole. Deswegen weiß ich nie genau, wie bei ihm das hergegangen ist, dass er da gekommen ist. In unserem Interview hat er das dann so ein bisschen erzählt, dass er dann doch mit der Nothilfe, also mit dem Krankenwagen sich hat abholen lassen müssen, weil er in so eine Art Schockstarre verfallen ist und nicht mehr handlungsfähig war, also vollkommen blockiert. Also muss eine ziemlich krasse Erfahrung gewesen sein und dass er ohne Hilfe dann in so eine Schockstarre jeweils immer verfallen ist. Und da ist er dann mal ins Krankenhaus damit gekommen und es hat sich natürlich auch herausgestellt, dass er da psychologische Hilfe dafür braucht, wenn er immer wieder in solche Schockstarren dann verfallen ist. Und er hat, ich glaube, es ist ihm gut gelungen, gerade gestern mit ihm telefoniert, der ist Programmierer, da ist er auf einem sehr, sehr guten Weg, irgendwie sich selber Hilfe zu schaffen und auch für andere Hilfe zu organisieren und der war sofort auch bereit, nachdem ihm klar war, dass wir nicht männerrechtlerisch hier unterwegs sind und sagen, oh, die Männer, sondern dass wir sagen, wir machen das miteinander und es muss ein Hilfesystem geben, was für alle Hilfemöglichkeiten offeriert. Das war, als ihm das klar war, hat er gesagt, ich mache natürlich mit bei eurer Kampagne und ich freue mich, wenn ich da für mehr Hilfe sorgen kann, sozusagen. Also erstens für mehr Männer, die denen geholfen wird und aber auch zweitens für mehr Hilfeangebote, die sich aufmachen, Hilfe für Männer da zu sein, sich zu öffnen. Es gibt ja viele Familienberatungsstellen, es gibt auch viele Koordinations- und Interventionsstellen, KIS heißen die, die eigentlich für alle Geschlechter offen sind. Das tatsächlich auch die Beraterlandschaft ist es auch, aber oftmals die Kapazitäten nicht haben, sich für Männer offen sichtbar zu zeigen. Ja, und da ist er einer dafür, davon, die dafür sorgen wollen, dass es die Hilfeangebote auch offener werden und dass man sagt, wir können mal eine Männersprechstunde anbieten, dann fühlen sich Männer auch angesprochen. Also es geht wirklich auch darum zu sagen, den Männern explizit zu signalisieren, wir sind für euch da. Also hier gibt es eine Männersprechstunde, hier gibt es einen Berater, der für Männer sozusagen extra geschult worden ist. Also hier gibt es Personal, was sich mit dem Thema auskennt, wo man sich öffnen kann, wo man Vertrauen aufbauen kann als Betroffener. Das ist ja etwas, woran es vielen Beratungsstellen fehlt, aus meiner Sicht auch als Presse- und Öffentlichkeitsarbeiter, sich so aufzustellen, dass man sagt, ich signalisiere nicht nur betroffenen Frauen, dass sie Hilfe finden können, sondern ich signalisiere das Menschen und ich signalisiere es explizit Männer und Frauen, Menschen anderen Geschlechts, dass es Hilfeangebote gibt und dass wir dafür da sind. Und da ist der René Picard für uns ein super, super cooler Aktiver, wo wir total froh und dankbar sind, bei den anderen übrigens auch, dass sie ihr Gesicht für unsere Kampagne zeigen.
Ja, klasse, also toll auch, dass es dann Menschen gibt, die das dann auch so machen, ja, und doch den Mut haben, sich da zu zeigen, ein Video mit ihrem Gesicht und dann auch selber für sich sagen, hey, ich bin da rausgekommen und dann aber auch merken, ah, das und das Hilfsangebot gab es noch nicht und sich dann wirklich da auch für einsetzen. Und ich kann jetzt auch jedem und jeder, der zuhört, nur empfehlen, sich mal diese Videos anzugucken, ja, weil ich finde, die sind wirklich, ja, mit viel, ja, wie soll man sagen, Herz auch gemacht, ja, trotz des ernsten Themas. Und vielleicht nochmal so zusammenfassend zu eurer Kampagne, das merkt man dann, finde ich, auch, wenn man sich diese Videos anschaut, und das hat man jetzt vielleicht auch eben gemerkt, was du über die drei erzählt hast, dass es eben darum geht, im Grunde Mut zu machen. Ja, also das ist, da zeigen sich ja drei Männer, die es geschafft haben, die Hilfe in Anspruch genommen haben, die so rausgekommen sind. Und bei zwei ist es dann sogar so, die sich dann halt auch wirklich dafür einsetzen. Ja, und das, finde ich, ist ja, kann man vielleicht zusammenfassend so zu eurer Kampagne sagen, dass es eben darum geht, positive Beispiele zu zeigen von Menschen, die das geschafft haben, da rauszukommen und ja, Mut zu machen und zu ermutigen.
Ja, das stimmt, da hast du recht. Genau, ermutigen ist das, was wir eigentlich wollen mit dieser Kampagne. Wir haben im Laufe der Zeit ja verschiedene Kampagnenansätze getestet und gefahren, die meistens darüber funktionieren sollten, dass man sieht einen betroffenen Mann in der Ecke sitzen, der das Gesicht verbirgt, der irgendwie niedergeschlagen ist, wo man auf den ersten Blick an der Körperhaltung, an der Körpersprache auch erkennt, ist ein Betroffener. Wo viele Leute aber auch sagen, okay, so schlimm ist es bei mir doch eigentlich noch nicht. Ja, und dann guckt man weg. Anstatt die Kampagne wahrzunehmen, schaut man weg und sagt, nee, damit muss ich mich jetzt gerade nicht belasten. Das ist ja für mich nicht wichtig. Deswegen haben wir jetzt diesmal explizit gesagt, wir wollen das optimistisch angehen, im Sinne von diejenigen, die dort zu sehen sind, die sollen sagen können, mir ist geholfen worden und ich will, dass andere das auch so in Anspruch nehmen, denn ansonsten wird einem ja nicht geholfen. Ne? Also die stehen wieder besser im Leben da, die stehen wieder, die kommen langsam auch aus ihren persönlichen Krisen raus, die sind sozusagen in der Lage, für sich selber wieder gut zu sorgen und denen geht es wieder besser und deswegen wollen sie andere ermutigen, dass es ihnen auch wieder besser gehen soll. Man kann ja aus einem Loch nie rauskommen, wenn man nur anderen Leuten dabei zuschaut, wie sie auch im Loch sitzen. Das geht nicht.
Ja, also spannend, finde ich auch ein spannender Ansatz und ja, also wie gesagt, kannst du noch mal empfehlen, sich da näher mit auseinanderzusetzen. Ich werde dann die Seite zu den Videos auf jeden Fall auch verlinken in den Shownotes und Nutzungsstatistik. Genau, es kam mir gerade noch eine Frage, bevor wir dann wirklich zu den Abschlusstipps kommen. Die wollte ich dir eigentlich schon am Anfang stellen. Erlebt ihr das dann noch manchmal von Männern, dass die dann also Gewalt erleben und dann sich irgendwie äußern bei Freunden, Familien oder auch bei öffentlichen Stellen und dann aber gesagt wird so, ja, werde ich halt. Oder so als Rollenklischee so, ja, bist ja stärker als Mann. Hau doch einfach zurück oder so. Also gibt es das auch, dass die dann da so, ja, ein bisschen stigmatisiert werden?
Ja, das ist eine gängige Reaktion, dass man sagt, warum wehrt der sich nicht? Der ist doch eigentlich ein Mann, hat doch eigentlich körperlich wahrscheinlich mehr Potenzial. Wir haben durchaus aber auch schon große körperlich starke Männer erlebt oder von körperlich starken Männern gehört, denen die Gewalt widerfahren ist, genau deswegen, weil man das falsch eingeschätzt hat, weil die Bereitschaft, sich zur Wehr zu setzen, die Bereitschaft, für sich zu sorgen, hat mit dem Körper, in dem man lebt, gerade nichts zu tun. Ne? Also das ist was Inneres, zu sagen, ich kann mich zur Wehr setzen, ich kann mich trennen, ich kann mit meiner Partnerin gemeinsam einen Weg aus der Gewalt suchen. Das gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das ist was im Inneren passiert. Das hat mit der Körperlichkeit nichts zu tun. Und die gängigen Klischees, die Menschen im Kopf haben, kann man nur sagen, Leute, hinterfragt doch mal eure Klischees, die ihr im Kopf habt. Das ist dann ja automatisch so, dass jemand, der stark aussieht, auch innere Stärke hat und sagt, ich kann gut mit einer Gewaltbetroffenheit umgehen, ich kann für mich sorgen. Das ist nicht jedem gegeben.
Ja, und ich finde, das ist auch eh die Frage, selbst wenn man jetzt nach diesem Klischee oder diesem Rat so, ja, werde ich doch einfach oder hau doch einfach zurück, wenn man danach handeln würde, das würde ja, wäre ja auch nicht die Lösung. Also es würde dann ja im schlimmsten Falle eher noch so eine Spirale fortsetzen, aber wäre wahrscheinlich jetzt dann auch nicht langfristig eine Lösung, um aus dieser Situation rauszukommen, ja, und um sich da auch innerlich.
Naja, ich finde es, die Gewalt in Partnerschaften passiert ja oftmals auch gegenseitig, gerade wenn es körperliche Gewalt ist, die ja eigentlich auch wirklich nur die Spitze des Eisbergs ist. Das sind ja jahrelange sozusagen Übergriffigkeiten, die dahinter stecken, bevor es körperlich wird in gewalttätigen Beziehungen. Ich kann natürlich verstehen, dass Leute auch zurückschlagen, wenn sie so sehr in der Bedrängnis sind, dass sie sagen, ich muss mich hier zur Wehr setzen. Das ist doch eine logische Reaktion letztlich. Ich kann aber nur sagen, wenn es erstmal schon so weit gekommen ist, dann ist eigentlich das Kind schon im Brunnen und man sollte da irgendwie tunlichst dieser Gewalt aus dem Wege gehen, weil man sonst die Gewaltspirale nach vorne treibt. Wenn das dann der Standard in Beziehungen wird, dass man sich erstmal verprügelt, bevor man ein Problem löst oder bevor man über ein Problem hinwegkommt, das ist doch nicht etwas, was ich mir als Glück vorstelle.
Nee, und deswegen ist auch wichtig, wir haben es auch schon gesagt, dass es da Angebote gibt, dass es Hilfe gibt. Und ja, ist gut, dass du es nochmal klargestellt hast, weil natürlich, wenn ich jetzt ganz akut betroffen bin, ich meine, es ist ja sogar auch, gesetzlich gibt es ja auch die Notwehr, ja, dass man sich dann natürlich, man muss sich dann da nicht verletzen lassen, aber dass es genau dann eben langfristig eben ja kaum ein Beziehungsmodell sein kann, ja, dass man dann fährt, wie du es auch gesagt hast, ja, dass es dann irgendwie zum Standard wird und dass, wenn es dann soweit gekommen ist, eigentlich schon ein starkes Signal dazu ist, dann da Angebote anzunehmen. Jetzt kommen wir zum Abschluss und nochmal zu so praktischen Tipps. Wie gesagt, es klang immer schon mal so an während des Gesprächs, aber wenn ich jetzt merke, ich bin von häuslicher Gewalt betroffen oder ich kenne jemanden, der da was äußert und würde dann ihm oder ihr gerne irgendwie hilfreiche Links oder so zukommen lassen, was kann man da machen?
Also wenn ich merke, dass in meinem Umfeld jemand auch nur andeutungsweise darüber spricht, dass es ihm zu Hause nicht gut geht. Also das ist vielleicht so ein Zeichen, wo man merkt so, okay, Freunde berichten immer nur von Dauerstreits. Freunde berichten davon, dass Streits eskalieren. Das sind echte Hilferufe, die Leute unbewusst auch raussenden, wenn sie dir das erzählen in einem privaten Gespräch. Und ich weiß, dass das total schwierig ist, da gut drauf einzugehen, weil ich das selber auch das auch schon gehört habe von Leuten sozusagen. Und ich war auch schon mal in Bedrängnis und habe mit Leuten versucht, mit Freunden darüber zu reden. Und dann ist es gut, wenn man Freunde hat, mit denen man das besprechen kann. Und die auch da zuhören und die da nicht wegschauen und die sagen, okay, das ist aber, also mindestens erstmal irgendwie, dass ein Auffangen gegeben ist, also dass das Leid irgendwie gehört wird, ne? Dass man, das sollte man zumindest den Freunden versuchen zu signalisieren, wenn man es nachvollziehen kann, das Leid, dass man auch sagt, das ist aber schlimm und das berührt mich und ich kann dir jetzt nicht persönlich helfen, aber ich kann dir sagen, mindestens, es gibt ein Männerhilfetelefon, also das ist das Männerhilfetelefon.de, das ist das einfachste, wie man schnell eine adäquate Hilfe kommen kann. Männerhilfetelefon ist dann eine bestimmte kostenfreie Telefonnummer, 0800, irgendwie, habe ich nicht im Kopf gerade, aber ist eine sehr, 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 sehr lohnenswerte Einrichtung, die es auch erst seit 3-4 Jahren, glaube ich, gibt, wo ich weiß, die führen auch richtig gute Statistiken, da kann man auch bei denen kommen, es kommt ja ein Hellfeld von Gewalttaten an, sozusagen, und da kann man auch genau sehen, wie viele Männer sind von welcher Form von Gewalt betroffen. Also dieses Männerhilfetelefon ist ein wunderbare Anlaufstelle, wo man eben auch anonym genug anrufen kann und wo man auch mehrsprachig mittlerweile, glaube ich, Hilfe finden kann. Das ist tatsächlich eine Sache, die kann ich nur empfehlen, das Männerhilfetelefon. Ansonsten, wem das Reden zu schwer ist in diesem Moment, der kann natürlich im Internet sich Hilfe suchen. Ich empfehle immer natürlich unsere Seite, www.ohnegewaltleben.de, da gibt es dann auch den Link zu einer Hilfelandkarte, wo man Telefonnummern, wo man vor Ort sozusagen Hilfeeinrichtungen finden kann mit einer Umkreissuche um seine Postleitzahl ringsherum, 50 Kilometer, sind wir gerade dabei, das einzurichten, dass man das einstellen kann. Wer hilft einem da, bei welcher Form von Gewalt oder bei welcher Form von Problemen auch generell? Es gibt auch eine Seite, die heißt männerberatungsnetz.de. Das ist etwas im umfänglicheren Sinne für Probleme, mit denen man da kommen kann. Da geht es auch mal um Pflege, um Obdachlosigkeit, da geht es auch um Sexualität, da geht es um alle Themen, bei denen Männer auch in Probleme geraten können, jenseits von Gewalt, wo sie Hilfe an Einrichtungen finden können, auch ziemlich genau über eine Suche in ihrem Umfeld, wo man dann erstmal Kontakt aufnehmen kann. Und dann, wenn das einem hilfreich erscheint, kann man dann eben auch hingehen, wenn man sagt, das ist jetzt ist bei mir in der nächsten großen Stadt, gibt es eine Beratungsstelle, da fahre ich dann eben mal hin, mache einen Termin aus und dann kann ich dort besser für mich sorgen als Betroffener. Also wir empfehlen das immer sozusagen, in solche Netzwerke reinzuschauen und zu gucken, wo finde ich eine Beratung, weil es nützt am Ende nichts, darüber 1000 Webseiten zu lesen. Ich glaube, es hilft nur, wenn man sich in eine Beratung begibt. Die Beratung kostet nichts und die Beratung, die hilft auf jeden Fall so weit weiter, dass man ermutigt wird, bestärkt wird oder dass man gemeinsam nach anderen Hilfemöglichkeiten schauen kann. Gibt auch anwaltliche Beratung, wenn es notwendig ist. Also wo man hin vermittelt wird, wenn man sich an so eine Gewaltberatungsstelle wendet, die einem dann in verschiedenen Bereichen noch weiterhelfen können. Die Schutzwohnung ist dann nur eine der Möglichkeiten, die einem dort offeriert werden kann.
Ja, danke erstmal. Ich glaube, das ist ein wirklich guter Überblick und ermutigt auch dazu, das dann in Anspruch zu nehmen. Und wie du auch gesagt hast, nur Website angucken reicht dann vielleicht nicht ganz, sondern dann vielleicht auch mal die ein oder andere Nummer wählen oder E-Mail schreiben oder Beratungsstelle aufsuchen. Und ich habe mich dann auch jetzt in Vorbereitung auf die Folge, bin ich auch mal auf diese Website zum Beispiel von dem Hilfetelefon gegangen. Und es gilt übrigens auch für das Frauenhilfetelefon. Wenn man da auf der Website ist, um sich zu informieren, gibt es auch immer einen Button, egal wo man rumscrollt, wo dann steht, verlasse diese Webseite. Und wenn man da draufsteht, kommt man sofort auf Google. Also selbst wenn man dann halt Angst hat, diese Website zu besuchen, weil man dann, falls man erwischt wird, eben Angst vor Konsequenzen haben muss, ist da auch vorgesorgt, ja, dass man da eben ratzfatz wieder von wegkommt. Und genau, also ich glaube, da gibt es ein gutes Hilfsangebot. Und genau, es gibt auch dieses Männertelefon, seit 3, 4 Jahren hat es gesagt, was wichtig ist. Also die Nummern blende ich dann auf jeden Fall auch ein in den Shownotes. Und ja, zu diesem Männerberatungsnetz, das kenne ich auch, da sind wir als Circle of Men tatsächlich auch gelistet in Mannheim. Muss jetzt allerdings dazu sagen, dass wir jetzt keine spezifische Gewaltberatung machen, sondern wir haben eben Männergesprächskreise, wo man eigentlich über alles reden kann, was einen bewegt, und sind deswegen auch auf diesem Männerberatungsnetz gelistet, weil, wie du eben auch gesagt hast, da ist es noch mal ein bisschen breiter. Aber man kann da dann eben auch spezifisch nach Gewaltberatungsstellen suchen. Und ich glaube, wenn man eben von Gewalt betroffen ist, ist es dann so ein sehr spezifisches Thema, wenn man dann, glaube ich, auch diese spezifische Hilfe braucht. Was jetzt nicht ausschließt, dass man auch noch breitere Hilfsangebote generell in Anspruch nimmt. Aber genau ist, glaube ich, eben wichtig, dass man bei dem Thema auch sich gezielt was sucht. Ja, lieber Enrico, was wünschst du dir? Das ist immer meine allerletzte Frage an meine Gäste. Was wünschst du dir für dich und für deine Arbeit, für die Zukunft?
Also generell, wenn es so einen allgemeinen Wunsch gäbe, dann würde ich mir wünschen, dass mehr Menschen darüber nachdenken, was gute Männlichkeit ist. Also das männlich Sein eben nicht bedeutet, immer vorn dran zu stehen und immer der Sieger zu sein, sondern es gibt so, so viele mehr Männer in unserer Gesellschaft, die genauso nicht sind, sondern die genauso ihren Job machen, die ihre Kinder versorgen, die eine gute Partnerschaft zu leben versuchen. Die gibt es ganz viele, die stehen nur nicht im Mittelpunkt. Und diese toxischen Komponenten, die oftmals im Mittelpunkt stehen, wenn darüber berichtet wird, wie gewalttätig Männer sind oder wie gewaltbetroffen Männer sind, das sind Aspekte, wo ich mir wünsche, da ist einfach ein bisschen mehr Vielfalt und Toleranz in den eigenen Vorstellungen davon nötig, wie Männer sein können. Männer sind nicht einseitig, Männer sind vielfältig. Und das ist ein Wunsch, dass diese Botschaft sich verbreitet. Ist ein Wunsch, den ich nicht nur zu Weihnachten, den habe ich immer.
Vielen Dank, lieber Enrico. Ich teile diesen Wunsch absolut zu 100%. Und das ist auch so ein bisschen mein Anliegen mit dem Podcast, ja, da eben auch anderen Männern oder einer anderen Auffassung von Männlichkeit oder wie man das auch immer verstehen möchte, da eine Bühne zu geben. Und lade auch herzlich ein, alle hier in den Podcast zu kommen, die eben auch diese anderen Aspekte mal ausleuchten wollen. Und freue mich sehr, dass du heute auch dabei warst und finde ich sehr, sehr spannenden und informativen Einblick in dein Arbeitsfeld gegeben hast und in das durchaus ernste Thema häusliche Gewalt. Und ja, bedanke mich ganz herzlich, dass du dabei warst, lieber Henrik.
Lorenz, ich freue mich total, hier gewesen sein zu dürfen. Jetzt ist ja gleich vorbei. Danke, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich immer, wenn ich sozusagen Impulse auch geben kann an alle Männer dieser Welt, an alle Jungs dieser Welt. Vernetzt euch, bleibt nicht allein. Holt euch Hilfe, redet. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Grundvoraussetzung, um im Leben nicht in der betroffenen Ecke zu landen. Es ist wichtig, für sich selber gut zu sorgen. Ja. Also danke, dass ich da sein durfte. Danke, dass du diesen Podcast machst. Das finde ich eine hervorragende Idee. Ja. Weiter so.
Das war die Folge mit Henrico zum Thema häusliche Gewalt an Männern. Wenn ihr da Bedarf habt an Hilfsangeboten, dann schaut, wie gesagt, nochmal in die Shownotes zu dieser Folge. Und auch ansonsten habe ich euch den Link zur Kampagne auch in die Shownotes gestellt, wo man sich auch nochmal über das Thema informieren kann und auch diese drei Videos von den Männern anschauen kann, die sich da geöffnet haben und ihre Geschichte erzählen. Zum Abschluss, wie immer, noch der obligatorische Hinweis, dass alle Informationen, die hier im Podcast getroffen werden, lediglich zu Informationszwecken dienen und nicht das qualifizierte Fachgespräch durch Ärztin oder Therapeut des Vertrauens ersetzen. Ganz zum Schluss möchte ich euch auch nochmal auf unser Angebot vom Circle of Man hinweisen. Das umfasst Gesprächsgruppen und Seminare für Männer. Schaut doch bei Bedarf gerne mal vorbei auf www.circleof.man. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal.